Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Worum Podcast Folge 21 und siehe da, wir haben schon wieder nicht verloren. Jetzt stehen wir mit 7 Punkten auf Platz 7 der Bundesliga-Tabelle und wer hätte es gedacht, aber Werder Bremen schickt sich an, möglicherweise die nächsten Wochen mehr oder weniger im gesicherten Mittelfeld zu verbringen. Zu wünschen wäre es uns ja. Ich freue mich drüber. Mein Name ist Jan Siegert, bei mir ist Thomas Kuhlmann, mein Lieblingsfreund. Hallo Thomas.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, hat mein Opa immer gesagt. Punkt für Punkt auf Platz 7.
Da hast du gleich einen passenden Vorschlag für den Titel unserer Folge gemacht. Spiel, was du kannst. Schuster, bleib bei deinen Leisten, hätte man auch sagen können. Aber Spiel, was du kannst, ist schöner. Und genau das haben wir auch gemacht, oder? Wollen wir gleich mal auf das Spiel gegen Freiburg gucken?
Ja, klar.
Also, war ja dann doch hinten raus ein ziemliches Gezittere. Ne? Ich kann mich doch genau erinnern, ich habe das Spiel eingeschaltet. Meine Frau hatte noch irgendeine Hausaufgabe mir aufgegeben, die ich zu tun hatte. Ich habe fluchend irgendeine Glühbirne in die Fassung geschraubt. Als ich wieder in den Rechner kam, stand es 0-1. Juhu. Ich war schon reichlich bedient. Guckte dann 2 Minuten weiter. Es fiel das 0-2 und meine erste Reaktion war auch bei Twitter: Oh, Packungsalarm. Jetzt kriegen wir hier eine richtige Schraube. Nur wenige Sekunden später dann die VAR-Entscheidung. Es blieb im 1-0 und Postwenden, Peng, 1-1. Alter, was habe ich das gefeiert. Wie hast du das erste Tor von Werder wahrgenommen?
Ja, ich muss ehrlich sagen, der Videoschiedsrichter und überhaupt die Schiedsrichterentscheidungen sind in dieser Saison bislang auf unserer Seite, ja, wenn ja. Ich auch an Bielefeld die letzte Minute denke, jetzt das aberkannte Tor, dann der Elfmeter, der klar einer war in Freiburg, ja. Den wir gerne genommen haben, der uns sehr geholfen hat, ja, dieses etwas blöde Foul. Und ja, wie gesagt, 1-1, wer hat's getippt?
Irgendein komischer Typ von so einem komischen Werder-Podcast, der Worum-Podcast heißt. Ich glaube, er heißt Kuhlmann oder so.
Du aber auch, muss man fairerweise sagen.
Ja, ich wollte... Und hab dann ja nur gesagt, ich will es einfach nicht jinxen, ich sag, wir verlieren, vielleicht springt dann trotzdem was dabei raus. Und wenigstens ist es ein Punkt geworden. Unterm Strich muss man aber sagen, wir haben uns ja wirklich auf den Namen der Folge Spiel, was du kannst, festgelegt. Und genauso haben wir es dann auch erlebt. Und was steht unterm Strich? Erschreckend wenig Ballbesitz, erschreckend wenig Fußballkunst und sehr viel Fußballgearbeite. Aber
gucken
wir jetzt nicht drauf, oder?
Genau. Nein, weil es sind auch erschreckend viele Punkte, um ja, in deinem genau. Bild zu bleiben. Spiel, was du kannst, war früher die Ansage, mit der mich mein Trainer in der Jugend immer angebrüllt hat, wenn ich versucht habe, irgendwelche Zaubertricks zu machen. Alter, cool, Mann, spiel, was du kannst.
Ja, genau. So, hau den Ball hinten raus.
Ist seitdem in meinen festen Sprachgebrauch übergegangen, musste sich Anton auch immer wieder anhören von mir. Aber ich finde, dieser Satz passt wunderbar auf das neue Werder Bremen.
Ja, genau das wollte ich gerade sagen, genau das.
Spiel, was du kannst, wir haben nicht mehr wirklich die großen Ansprüche. Wir wollen auch keine Schönheitspreise mehr gewinnen. Und wir sind uns auch nicht mehr zu schade, 20 Minuten vor Schluss den 5., 6. und 7. Verteidiger einzuwechseln, um irgendein schmutziges 1-0 oder 1-1 über die Zeit zu retten. Das machen wir jetzt, wir haben 7 Punkte. Ey, ich muss sagen, winning ugly trifft es auch wieder. Aber mühsam ernährt sich das kleine Eichhörnchen und da muss ich auch sagen, und das ist meine steile These, zu der wir später noch kommen, dieser neue Ansatz, glaube ich auch, von Florian Kohfeldt, zahlt sich bislang aus.
Ich musste gerade nochmal drüber nachdenken, falls wir jemals irgendwann mal Merchandising für den Worum-Podcast haben sollten, werden unsere beiden Bestseller-T-Shirts die sein, wo drauf steht: Spiel, was du kannst und Winning Ugly. Ja, so. Aber in der Tat, ich glaube auch, vielleicht ist das eine neue Tugend, die sich Florian Kohfeldt auch als Rückbesinnung oder als Erkenntnis aus der letzten Saison eben in die neue Saison mitgenommen hat, dass du eben doch vielleicht gerade in so einer Situation mit so einer verunsicherten Truppe einfach erstmal wieder auf die Ergebnisse und auf die Effektivität gucken musst und nicht in Schönheit sterben. Erinnert mich ganz stark, ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, Mirko Slomka hat irgendwann mal Hannover 96 in einer sehr kritischen Situation übernommen und hat mit denen dann einfach nur diesen geilen Überfall-Konterfußball gespielt und ist damit irgendwie in etwas über einer halben Saison aus dem Abstiegskampf irgendwie an die Europa-League-Plätze rangekrabbelt. Der hat es genauso gemacht. Der hat sich geguckt, was kann ich mit diesen Leuten spielen? Da ist kein großer Kombinationsfußball drin. Okay, dann gebe ich im Training einfach nur die Losung aus. Nach Ballgewinn habt ihr genau 10 Sekunden, um in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Bei Werder ist es momentan auch so. Macht ihr mal mit dem Ball, solange wir den nicht haben, können wir auch keine Fehler machen und der Rest regelt sich dann irgendwie von selbst.
So ist es. Knallharter Ergebnisfußball. Bei Mirko Slomka muss man sagen, der hatte damals so Altin Lala und Manuel Schmiedebach und solche Zerstörer im Mittelfeld. Und vorne diesen schnellen Stürmer, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, Kone oder so, kann das sein? Weiß ich nicht mehr. Aber es
dachte mal, Steiner.
Ja, Steiner, den wir damals, ich glaube, wir haben damals zu der Zeit auch in Hannover gewohnt und gearbeitet. Und Gigi Steiner, ich sag mal, den haben wir mehr in den Kneipen in der List gesehen abends, als in der ersten Elf. Aber es ist so ein bisschen das Prinzip Mirko Slomka. Und es bringt mich jetzt auch zu meiner steilen These. Ich hau sie jetzt raus, ja?
Ja, mach, komm, mach.
Ich glaube, dass
Kuhlmann geht steil.
Kuhlmann geht steil. Ich glaube, oder ich meine zu erkennen, ja, Ferndiagnose, dass bei Florian Kohfeldt eine Art Reifeprozess, eine Weiterentwicklung stattgefunden hat nach der letzten Saison. Ja, das ist irgendwie gut und schlecht zugleich, denn es macht unser Spiel nicht gerade schöner, aber es macht ich sag mal, die Punkteausbeute besser, ja, es ist effizienter, wie wir eben schon gesagt haben, ja. Da ist nicht mehr die Scheu, den 5., 6. Verteidiger einzuwechseln, 20 Minuten vor Schluss, um irgendwie so ein 1-0, 1-1 über die Zeit zu bringen, ja. Es ist, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich sag's anders. Stell dir vor, das Leben von Florian Kohfeldt ist eine Netflix-Serie. Ja?
Okay, ja.
So. Erste Staffel. Ja? Der Protagonist, der junge Held, der talentierte Supertrainer, bekommt durch einen glücklichen Zufall die Chance seines Lebens, einen traditionsreichen Bundesligisten zu übernehmen. Und in der ersten Staffel kämpft er sich durch und am Ende kommt eine Erfolgsserie und er schafft es fast noch in den europäischen Wettbewerb und alles ist irgendwie hübsch. Ende Staffel 1, ja. Anfang Staffel 2, ja. Der Erfolgstrainer der letzten Saison kriegt einen kleinen Highfly und meint, er muss fußballerisch, taktisch, ist er geiler als alle anderen. Es geht um das Spiel an sich, um die Spielanlage, die ist wichtiger als das Ergebnis, weil er denkt, ich habe schon irgendwie die geile Strategie. Das Ganze geht voll in die Hose, ja. Netflix-Serie, Verletzten-Misere, am Ende kommt sogar noch dann das große Unheil von außen mit Corona, das alles mit runterreißt, kein Geld, es ist die Megakatastrophe. Und
wer hat dieses scheiß Drehbuch geschrieben?
Unser Protagonist hat wirklich zu kämpfen, steht kurz vor dem Scheitern und schafft dann in der Relegation in der letzten Folge doch noch mit Ach und Krach den Klassenerhalt, Ende Staffel 2. Anfang Staffel 3, Anfang dieser Saison, kommt er als gereifter, erwachsener, auch ich sag mal etwas weniger emotionaler und kälterer und mehr PR-Gelaber-Typ wieder und wirkt irgendwie wie die ganzen anderen im Fußball-Business, hat aber Erfolg.
Ja. Winning ugly. Wenn man es für meine Kinder zusammenfassen wollen würde, vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan zum hässlichen Entlein.
So ist es. Und da stehen wir jetzt. Und ich bin sehr gespannt, wie Staffel 3 ausgeht. Aber gut, das war vielleicht jetzt auch nur ein bisschen zu viel Kopfkino. Aber
ja, davon leben wir doch.
Was ich damit sagen will, ja, ich erkenne bei ihm oder ich meine zu erkennen, dass da eine neue Sachlichkeit, eine neue, wie soll ich sagen, auch Härte ja, er jetzt oder bei ihm jetzt mehr eine Rolle spielt, dass mehr auf die nackten Zahlen, mehr auf den sportlichen Erfolg als auf Schönheit und guten Fußball und Idealismus gesetzt wird. Würdest du mir da widersprechen?
Nee, eigentlich nicht. Also das finde ich in der Analyse ganz passend, weil ich glaube nämlich auch, also wenn wir eins gemerkt haben, auch schon in der Vorbereitung, auch in der Analyse, es hatte sich angedeutet und das hat er ja auch angekündigt, mehr oder weniger durch die Blume, dass es halt eben jetzt keine Freundlichkeit mehr geben wird, sondern er wird dann noch härter nach Leistung gehen und noch härter nach Leistung entscheiden. Und das zeigt sich ja auch, dass er da keine Favoriten hat, die irgendwie bei ihm einen Persilschein haben, sprich Moisander auf der Bank nach wie vor, obwohl er Captain ist, und auch die anderen Leute, die vermeintlich noch in der vergangenen Saison gesetzt gewesen wären, müssen sich halt in irgendeiner Form durchbeißen. Jetzt mal mit Einschränkung vielleicht Maxi, der offensichtlich bei ihm immer noch unumstößlich da ist. Aber grundsätzlich bin ich dabei, denn ich finde es auch gut, weil ich glaube, dass gerade auch mit dem Aspekt der wirtschaftlichen Krise, in der wir ja jetzt durch Corona auch sind, sie keine andere Möglichkeit haben, jetzt noch in irgendeiner Form groß zu experimentieren. Deswegen, das kann ich gut nachvollziehen, das finde ich auch richtig und gut. Und wenn aufgrund des aufgezwungenen Weges, den wir gehen müssen, mit noch mehr auf jüngere Spieler setzen und so halt eben dann auf der anderen Seite aber auch möglicherweise einen Mehrwert schaffen mit Blick auf künftige wirtschaftliche Entwicklung des Vereins, jetzt Spieler zu entwickeln, die möglicherweise uns irgendwann dann wieder ein bisschen mehr Geld in die Kasse spülen, finde ich absolut nachvollziehbar, oder?
Ja, ja, deswegen, so Drehbuch verkauft Til Schweiger als Florian Kohfeldt.
Mit vielen Explosionen und so.
Genau. Nee, aber das meine ich wirklich zu erkennen, und ich glaube auch, dass es jetzt der richtige Weg ist. Ich glaube, es bleibt uns auch nach dem Abgang von Davy gar keine große andere Wahl, als auch mal so zu spielen wie der FC Augsburg. Ja. Ja, ich bin gespannt. Und jetzt Hoffenheim ist jetzt das nächste Spiel. Am Sonntag, glaube ich, erst. Am 18
Sonntagabend,
Uhr.
Genau. Ja. Ne?
Und das ist 7. gegen 8.
Für mich ein richtungsweisendes Spiel, oder? Also auch für den Kopf.
Ja, das denke ich auch. Und auch das ist wieder in dieser Saison anders als in der letzten. Hoffenheim spielt heute Abend, Donnerstag, noch Europa League, ja, auch verletzungsgebeutelt, ja, spielt, glaube ich, bei Roter Stern Belgrad und kommt dann Sonntag mit Verletzungsproblemen, mit Personalsorgen und so weiter, denke ich mal, etwas ausgepumpt von dem Europa League Auftritt zu uns. Ey, was Besseres kann es gar nicht passieren.
Ja, wobei, also bin ich vollkommen bei dir, wobei wir aber ja jetzt eben durch den ersten Corona-Fall in unserer Mannschaft auch mal gucken müssen, was das jetzt die nächsten Tage auch in der Vorbereitung auf Hoffenheim noch mit uns macht. Hilfe mal eben kurz auf die Sprünge. Wir haben jetzt einen Fall, der bestätigt ist. Wir haben einen Spieler, der als direkter Kontakt, ich glaube, es ist dann wahrscheinlich der Zimmernachbar gewesen, auch direkt in Quarantäne muss. Und die Mannschaft hat sich auch jetzt erstmal vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben. Genau. Wie geht's da weiter? Weißt du das? Ich glaube, morgen soll nochmal getestet werden, ne?
Also soweit ich weiß, offiziell, die Namen sind von Werder nicht bestätigt, aber übereinstimmende Medienberichte sagen, es hat wohl Felix Agu getroffen, ja, der sein Zimmer Kollege in Freiburg vom Auswärtsspiel war Chong, der deshalb auch in Quarantäne ist und für das ganze Team heute Donnerstag komplett häusliche Quarantäne. Ich glaube, die ersten Tests waren alle negativ. Stört natürlich extremst die Vorbereitung, das ist klar. Ja. Aber wir haben, glaube ich, da noch Glück gehabt. Denn wenn es jetzt dabei bliebe, ja, ist das zwar erstmal hart, aber auch Hoffenheim hat Corona-Fälle im Team, unter anderem Kramaric, wo wir auch Gott danken können, dass er jetzt vermutlich gegen uns auch noch ausfällt. Klar, stört, aber ich denke, daran werden wir uns gewöhnen müssen. Das wird immer wieder jetzt, denke ich mal, zumindest jetzt in der Hinrunde bis Weihnachten passieren, dass es vereinzelte Fälle gibt. Es gilt ja auch, sobald ein Test positiv ist, auch vom Busfahrer, ja, ist ja auch das ganze Team erstmal betroffen, ja, und ein Verdachtsfall und so weiter. Ich denke, das wird keine Ausnahmesituation bleiben. In Hoffenheim das gleiche Problem, bei Bayern München gibt's das gleiche Problem.
Ja.
Viele Teams haben das jetzt und so. Stand jetzt, wie gesagt, Donnerstag, kurz vor 18 Uhr,
ja,
sieht es noch relativ glimpflich aus.
Ja, kommen wir ja aber zurück auf das, was du gerade gesagt hast, und da bin ich in der Tat bei dir. In der Konstellation, wenn man jetzt mal diese ganzen Störfaktoren ausräumt, ist es in der Tat jetzt dann doch für Werder etwas, wo ich als Fan schon mir leise Hoffnungen mache. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, dass mit jedem Punktgewinn, den du als Werder Bremen jetzt gerade einfährst, wächst ein Stück weit ein gewisses Selbstverständnis in deinem Kopf. Und wir haben jetzt mittlerweile, muss man ja dann auch mal sagen, nach 3 Spielen ohne Niederlage kann man von einer kleinen Serie sprechen. Und wenn du jetzt, ich glaube wirklich, dass Hoffenheim so ein wichtiges Spiel ist, wenn du es jetzt schaffst, irgendwie 3 Punkte einzufahren, und auch wenn du es wieder mit Spiel, was du kannst und Winning Ugly irgendwie hinbekommst, dann hast du nach 5 Spielen, ja, dann hast du nach 5 Spielen 10 Punkte auf dem Konto. Und ich glaube, dann passiert auch im Kopf dieser jungen Truppe was, weißt du, dann hoffentlich wächst dann die Brust, hoffentlich geht man dann ein bisschen selbstverständlicher auch nach vorne. Und vielleicht resultiert dann daraus, wenn ein bisschen mehr Sicherheit da ist, auch wieder ein bisschen mehr Mut für etwas schöneren und etwas aktiveren Fußball, wäre ja zu wünschen. Aber ich glaube in der Tat, dass wir jetzt bereits an einem Punkt sind, wo sowas wachsen kann, wenn sie es jetzt wirklich auf den Platz bringen, was Kohfeldt ihnen offensichtlich peu à peu versucht einzutrichtern.
Ja, und wie du sagst, hatten wir auch das letzte Mal schon drüber gesprochen, diese Dynamik, die da entsteht, wenn wir wirklich gewinnen sollten, ja, und die 10 Punkte haben, dann stehen wir vielleicht wirklich ganz oben mit dabei, ja. Mhm. Das wird natürlich nicht so bleiben, die Saison über. Das ist auch klar, ja. Aber es bedeutet auch, du hast einen Strudel nach oben und nicht den Strudel nach unten.
Ja. Der zumal dann man ja auch sagen muss.
Ja.
Entschuldige, zumal man ja auch sagen muss, dass eben dieses klassische 4 Mannschaften werden oben vorne wegmarschieren und mehr oder weniger die Liga dominieren, zeichnet sich bislang nicht ab. Jede der vermeintlich großen Teams hat irgendwie schon ein bisschen geschwächelt und rumgegurkt. Jedes der großen Teams hat irgendwie schon überraschende Niederlagen eingefahren. Ich bin mal gespannt, ob die Saison dann hinten raus auch mit Blick auf die Europameisterschaft, da sind ja noch so viele Faktoren, die dann noch mit reinspielen, ob das wirklich so ein klares Ding wird. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich gucke jetzt gar nicht nach oben, weil ich glaube, das ist als Werder-Fan einfach vermessen. Aber ich glaube, so wie sich vereinzelte Teams aus dem Tabellenkeller momentan zeigen, die müssen erstmal zeigen, dass sie die Kurve kriegen. Und wenn das bedeutet, dass hinter uns 3-4 Teams sowas von abkacken, dass wir automatisch beim Strich bleiben, einfach weil die zu schlecht sind, soll mir das auch recht sein, ganz ehrlich.
Absolut, ne? Und wenn wir jetzt nach 4 Spieltagen schon 6 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz haben, auf den Relegationsplatz, ne? Und Schalke mit Ach und Krach und Köln mit Ach und Krach sich über einen Punkt freuen, dann ist das, glaube ich, der wichtige Faktor, ne? Die wichtige Statistik. Wie groß ist unser Vorsprung auf die Abstiegsplätze?
Ja.
So, und wenn der dann irgendwann groß genug ist, dass dieses Wort Abstiegskampf, ja, gar nicht mehr im Kopf ist, spielt es sich halt auch leichter, ne? Und ja, wir müssen vielleicht auch dann etwas Buße tun, denn dann hätte sich wirklich bestätigt, dass man Davy gar nicht ersetzen musste bis zum Winter.
Ja, gut, klar. Also wenn die Mannschaft oder der dann letzten Endes unterm Strich Positives abliefert, hat dann in solchen Situationen immer recht. Aber ich bleib dabei. Ich glaube, das kann auch niemand von der Hand weisen. Das ist einfach hochriskant gewesen. Klar, aus wirtschaftlichen Zwängen heraus, aber einfach hochriskant, so einen Spieler abzugeben. Aber gut, wie gesagt, da habe ich mir auch selbst einen Maulkorb verpasst. Die Mannschaft straft mich derzeit Lügen. Und wenn das so weitergeht, bin ich der Letzte, der sich darüber beschwert. Aber ich glaube in der Tat, umso wichtiger jetzt die nächsten beiden Spiele noch in irgendeiner Form relativ erfolgreich zu bestreiten, weil danach kommen halt dann eben auch wirklich die dicken Brocken, ne? Und wenn du da dir ein gewisses Polster angeeignet hast. Aber ich glaube halt eben auch, was du gerade schon gesagt hast, die Erfahrungen, die Mannschaft jetzt alleine schon seit Saisonbeginn gesammelt hat, jetzt mal fernab von der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, aber die Tatsache, dass sie auch knappe Spiele, die auf Kante genäht sind, nicht mehr so unbedingt und ohne weiteres aus der Hand geben. Alleine das hilft, glaube ich, schon ein anderes Selbstverständnis, zumindest jetzt in der Defensivarbeit auch gegen überlegenere Teams auf den Platz zu bringen. Und ich glaube, dass uns das in den nächsten Wochen noch sehr viel wert sein kann, zumindest gegen Teams, mit denen wir uns vermeintlich auf Augenhöhe begegnen.
Ja, kleines Aber jetzt für das Hoffenheim-Spiel. Und auch das wird ein Faktor sein für das, was du gerade angedeutet hast. Jetzt gegen Hoffenheim, mindestens gegen Hoffenheim, fällt einer unserer besten Spieler bisher verletzungsbedingt aus. Ludde. Ja, Ludde hat Knie. Ja. Ist wohl keine ganz schlimme, schwere Verletzung, aber ein, zwei Spiele werden wir auf ihn verzichten müssen. Ludde war mega stark bisher.
Ja, aber wir haben noch Felix Agu. Oh, Moment, haben wir nicht.
So ist es, ne? Nicht alles, was positiv klingt, ist auch positiv, wenn er es denn ist. Aber klar, das wäre dann natürlich vielleicht im Gesetz den Fall, es stimmt und es ist wirklich Felix Agu, der da betroffen ist. Wäre es natürlich für ihn jetzt sogar eine Chance gewesen, vielleicht mal zu spielen hinten links, ne? Von Anfang an.
Ja, ich kenne da noch einen, der das kann und der das in der Vergangenheit häufiger spielen musste, als ihm lieb war.
Ja, womit wir auch schon bei unserer ersten Vorschau-Rubrik sind, würde ich sagen. Denk, wie die anderen denken.
Ja, aber du versuchst jetzt gerade so nonchalant über unsere Rubrik aus dem vergangenen Spiel drüber hinweg zu huschen. Aber da müssen wir leider eingestehen, dass wir auch bei unserer Rubrik Rate die Aufstellung mit Blick auf Freiburg an einigen Punkten ganz schön falsch lagen.
Ich bin mal kurz ruhig, komm.
Ja, gibt's mehr. Bei Woltemade, den hatten wir beide aber sowas von null auf dem Zettel für das Spiel.
Aber den hatte niemand auf dem Zettel, komm, nee. Oder?
Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach der ersten Halbzeit weitgehend er sich selbst auch nicht.
Ja gut, okay. Gut, Asche auf unser Haupt, aber Woltemade war schon ein echter Mega-Experten-Tipp.
Ja.
Ja, also der so. Aber womit wir ganz gut lagen, war Ergebnistipp?
Ja, auf jeden Fall.
1-1, du hast dann gesagt 2-1, aber eigentlich wolltest du auch sagen 1-1. Ja. Das verbuche ich mal unter gut getippt.
Unter wahrer Expertise.
Wahre Expertise.
Ja. Und dann hatten wir ja noch so eine kleine Bierwette am Laufen, nicht wahr?
Ja, ich geh mal zur Tanke und hol.
Ja.
Denn ja, eindeutig, du hattest gesagt, die ersten 20 Minuten, being Christian Streich, denk wie die anderen denken, wie spielt man gegen Werder? Du hast vorher gesagt, voll drauf, in Führung gehen, unter Druck setzen. Ich habe gesagt, es wird ein Kackspiel, die ersten 20 Minuten, niemand wird was riskieren. Da lagst du eindeutig richtig, denn ich glaube, wann ist das 1-0 gefallen? Das Hochverdiente auch für Freiburg, ich glaube so ungefähr nach 20 Minuten.
Ja genau, irgendwie 17 oder keine Ahnung, 17 Minuten oder so. Ja.
Genau, ich glaube nach 20 stand es schon so gut wie 2-0, bis dann das Tor wieder aberkannt wurde.
Ja genau.
Also das Bier zahle ich gerne.
Ja, das weiß ich.
Zahle ich ungern, aber ich zahle es.
Genau. Ja, komm, aber dann lass uns doch gleich mal anfangen und einen Blick werfen auf das Spiel gegen Hoffenheim. Aufstellungstechnisch sind wir jetzt gezwungen, andere Entscheidungen zu treffen. Was hat das für eine Kettenreaktion? Was bedeutet das auch für den Rest der Mannschaft? Glaubst du, dass sich groß was verändern wird, außer jetzt auf Luddes Position?
Naja, ich glaube, wenn dadurch, dass Ludde ausfällt und auch kein anderer Linksverteidiger mit Agu da einfach zur Verfügung steht, musst du ja was verschieben.
Mhm.
Gehe ich von aus. Oder fällt dir jemand ein, den man da links als Linksverteidiger hinstellen könnte, außer Marco Friedl?
Ja, ich gehe ganz stark davon aus, dass es Friedl machen wird, weil sie in der Innenverteidigung mittlerweile wieder Optionen haben, ne?
Wäre eigentlich der.
Also ich glaube, ich würde sagen, die Viererkette wird dieses Mal sein: Theo, Toprak, Moisander, Friedl.
Toprak und Moisander.
Ja.
Welko draußen?
Ich glaube ja.
Trotz der guten Leistung.
Ja, man muss alle, ja, also ich, er war gut, ne, aber man muss auch sagen, als Toprak auf den Platz kam, ne, da siehst du schon nochmal, wenn der Typ fit ist, ne, was der für ein Selbstverständnis auch in der Zweikampfführung hat. Das ist ja wirklich so ein abgewichster Typ, ne, so dieses geile Ballabschirmen, damit er ins Tor ausgeht und damit der Gegner nicht mehr rankommt und so, wirklich mit einer Wucht und den Arsch raus und den Ball blocken und so, der hat einfach nochmal eine ganz andere Routine. Also, Toprak in Topform, das kann dann Kofeld wahrscheinlich am besten einschätzen, auch mit fehlender Spielpraxis, aber ich glaube halt einfach, dass in dem direkten Duell Veljkovic-Toprak, wenn du einen fitten Toprak hast, der zu 100% bei der Sache ist, wird, glaube ich, auch Kofeld sagen, okay, Junge, dann mach du's, oder?
Geh ich auch von aus, glaube ich auch, aber du sagtest, wenn du einen fitten Toprak hast, es sind noch zwei Tage, mein Freund, es sind noch zwei Tage, aber gesetzt den Fall, er bleibt verletzungsfrei, gehe ich auch davon aus. Und der ist ja halt auch echt eine Verstärkung, auch mit seiner Schnelligkeit gegen das Spiel von Hoffenheim ist er, glaube ich, genau der richtige Typ. Ja, Moisander, ja, meinst du?
Ja, ich glaube, dass Kofeld ihn relativ nah dran sieht an der Mannschaft, zumal er ja wirklich auch Captain ist. Und ich glaube, andersrum wird halt eben auch ein Schuh draus. Wenn du selbst, wenn seine Position frei wird und der Spieler, der diese Position bislang aufgrund guter Leistungen blockiert, verletzungsbedingt auf eine andere Position rücken muss, wenn du dann den Captain nicht bringst auf seiner Stammposition,
hast du
weiß ich nicht, was das für ein Signal sendet, ne?
Ja, und dann auch noch als Linksfuß.
Ja, genau.
Hast du völlig recht, da hatten wir schon drüber gesprochen, dass es uns lieber ist, da wirklich einen Links- und einen Rechtsfuß in der Innenverteidigung zu haben, auch wenn vielleicht jetzt Veljkovic das mehr verdient hätte, aufgrund seiner Leistung in der Viererkette zu bleiben. Aber gehe ich mit, würde ich genauso unterschreiben, dein Tipp für die Viererkette. Weiter, Mittelfeld.
Mittelfeld. Ich glaube, keine Ahnung, woher ich das Gefühl habe, es deutet ja nichts darauf hin. Sag mal ganz kurz, habe ich das richtig in Erinnerung, dass Osako gar nicht im Kader, doch der saß auf der Bank, ne? Gegen Freiburg?
Genau, der saß auf der Bank, der kam
von
der
Spielreise.
Ja. Nee, hat nicht gespielt.
Ja, ich bin halt am Überlegen, weil ich glaube, dass er wollte Made nicht nochmal von Anfang an aufstellen wird. So, und dann wird halt wieder ein Slot frei im Mittelfeld, wo ich überlege, was könnte passen. Sie werden es im defensiven Mittelfeld mutmaßlicher mit unserem Ex-Florian Grillitsch zu tun bekommen, richtig?
Ja, der allerdings auf der 6 spielt.
Ja, genau. Deswegen glaube ich halt, dass sie da gegen einen wirklich starken Spieler sowohl in der Vorwärtsbewegung als auch im Defensivverhalten, wo er ja relativ gut ist, werden sie keinen unerfahrenen Spieler wie Volte Made aufstellen, glaube ich.
Denke ich auch.
Also ich glaube, Mbom wird wieder spielen. Ich glaube, der macht seine Sache wirklich, wirklich gut und er wirkt wie jemand, der irgendwie 200 Bundesligaspiele auf dem Buckel hat.
Ich finde den Typen Wahnsinn, ey, wirklich.
Ja, ich finde auch super.
Krass.
Aber wirklich gut.
Gut, dann Maxi ist auch klar.
Genau.
Und Leo hat ja auch, denke ich, auf der 8, er hat ja die Davy-Position übernommen in Freiburg, hat auch erstmal gut gespielt, denke ich.
Ja. Ja, also ich finde ihn auf der Position ja immer so ein bisschen, ich mag ihn ja am liebsten angucken, rein subjektiv als Fan, wenn er mit viel Tempo von außen in die Mitte ziehen kann. So, das macht er ja immer lieber, wenn er ein bisschen offensiver spielt und nicht, wenn er da auf der 8 spielt, aber wahrscheinlich wird das trotzdem wieder das Mittel der Wahl sein von Kofeld. Wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist, glaubst du denn, dass er dann in der Konstellation nach vorne wieder sehr offensiv spielen wird? Also wird er wieder mit Sargent, Füllkrug, Rashica spielen?
Rashica hat nicht gespielt von Anfang an in Freiburg.
Ja, nee, aber ich mit wieder meine ich, weil er dann am Ende reinkam und er ja nach wie vor jemand ist, wo Kofeld auch sagt, das ist ein Spieler, der Spiele entscheiden kann. Also wird es diese Dreierkonstellation von Anfang an geben oder glaubst du das nicht?
Das ist
weil leistungstechnisch, leistungstechnisch hat das nicht gezeigt, dass er es unbedingt will und dass er muss, ne?
Nee, das stimmt. Ich fand ihn auch sehr schwach. Allerdings hat man auch gemerkt, dass da noch ein bisschen Ballast im Kopf, ne? Der hat ja noch einen Rucksack auf irgendwie.
Ja.
Vielleicht ist das jetzt anders. Ja, klar, ey, ein fitter Rashica. Aber wie du sagst, es ist halt schon sehr offensiv. Ich denke, Lücke vorne ist auf jeden Fall gesetzt.
Ja, Sargent auch.
Sergeant auch, wobei ich mehrere Werder-Fans mir danach sagten, warum spielt er immer so? Aber wenn man sich mal die Leistungsdaten anguckt, ne, es gibt im guten alten Videotext, ZDF-Videotext, ab Seite 252 wie 1983, weißt du, wo man die Aufstellung schon sehen konnte, gibt's im ZDF-Video nach den Spielen immer eine Einzeldaten. Statistik zu jedem Spieler, wie viele Zweikämpfe, wie viele Kilometer gelaufen, wie viele Pässe angekommen und so weiter. Und Josh in jedem Spiel 12 Kilometer läuft er. Ist mit Maxi der laufstärkste Typ. Ich glaube, dass du auf den zumindest erstmal nicht verzichten kannst, weil der extrem wertvoll ist in der Arbeit nach hinten.
Sehe ich auch so.
Wenn du...
Entschuldige.
Das hat so ein bisschen den Style von so diesen neuen Telefonkonferenzen, die man immer hat. Ne?
Genau.
Ich sag dir, aber du, und dann so, nochmal,
okay. Erst du dann nicht.
Erst ich. Wenn du einen Spieler vorne drin hast wie Josh, ja, der so viel nach hinten arbeitet, der so viel Wege zumacht, wäre es, glaube ich, könnte man es riskieren, mit Milot auf einer Außenposition im Mittelfeld, nicht als dritten Stürmer, das glaube ich nicht, aber links im Mittelfeld zum Beispiel auf dem Flügel könnte man ihn dann dazustellen. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, für Möwald kommt Starteinsatz noch zu früh.
Ja, wobei ich ihn gut fand, als er reinkam. Ne? Also wirklich, er hat im Mittelfeld ein bisschen mehr Struktur gegeben. Man hat aber allerdings auch gemerkt, nach 30 Minuten gepumpt wie ein Maikäfer und dann halt auch wirklich in bestimmten Situationen tempotechnisch einfach nicht mehr hinterhergekommen.
Genau, deswegen wurde er ja auch ein- und wieder ausgewechselt. Ja.
Angeblich abgesprochen.
Gut. Hat Möwald jetzt auch bestätigt, ja, und er hat auch Kofeld, wo ich dachte, Alter, erzähl mir doch nichts, als Flo nach dem Spiel meinte, da ging es um was ganz anderes, ne, da war was ganz anderes, dachte ich auch so, klar, aber Möwald in dem Interview hat das bestätigt, ja, und sagte, es stimmt wirklich, das war abgesprochen, ich hätte mich nicht so aufführen sollen, aber in unserer Battle da mit Kofeld ging es wirklich um eine Sache, die auf dem Platz war.
Das hat er wahrscheinlich gesagt, weil Kofeld sagte, du kriegst 2 Wochen Stubenarrest, mein Freund. Was ich gerade sagen wollte, ich glaube ja in der Tat, und da bin ich dann auch bei dir, Füllkrug und Sargent, an denen kommt momentan niemand vorbei, aber ich glaube dann nämlich auch, dass Rashica nicht starten wird. Und daran schließt sich an, dass ich glaube, und so schätze ich Kofeld auch ein, weil er einfach jemand ist, der viel auf ihn hält, ich glaube, dass er es gegen Hoffenheim wieder mit Osako probieren wird.
Das kann gut sein und es würde ich auch eigentlich für eine gute Idee halten. Gerade wenn man, zumindest habe ich es gelesen, Hoffenheim extreme Personalsorgen in der Abwehr. Mhm. Heute noch das Auswärtsspiel in Belgrad. Dieser eine Killerverteidiger, der Captain da, Hübner, ist verletzt. Es fallen mehrere Spieler aus, auch glaube ich Schade Rabeck, der Rechtsverteidiger, der ja auch so ein grundsolide, so Theo 2 ja im Prinzip, seit Jahren guter Typ, kann vermutlich auch nicht spielen. So ein Typ wie Osako, der, wenn er denn gut drauf ist, was Überraschendes machen kann. Ja, gerade wenn da hinten bei Hoffenheim Leute drinstehen, die jetzt nicht die geborenen Innenverteidiger sind, sondern aushelfen und auch auf den Außenpositionen, würde ich Julia gut finden.
Ja, ich auch immer unter der Prämisse, dass er einigermaßen gut drauf ist. Das kann ich nicht einschätzen. Und wir haben gesehen, wie das aussieht, wenn er schlecht drauf ist. Dann kriegt man nämlich innerhalb von 10 Minuten einen Tobsuchtsanfall als Fan vorm Fernseher. Aber da bin ich bei dir, weil ich glaube, er ist halt auch momentan einfach jemand, der so von der Veranlagung her derjenige ist, der am konstantesten und am gefährlichsten einfach auch gute Schnittstellenpässe spielen kann. Ne? Und mit mehr Selbstvertrauen und mit mehr Selbstverständnis und ein bisschen mehr fußballerischem Esprit hoffe ich, dass wir Julia vielleicht auch wieder ein bisschen besser eingebunden bekommen. Und die Mannschaft ist jetzt einfach besser drauf als am Anfang der Saison. Vielleicht macht das auch was mit Julia irgendwie.
Ein Alternativvorschlag, eine Alternatividee für die Aufstellung hätte ich noch. Mhm. Was denkst du denn über die Variante Grosso auf der 6? Maxi und Bom auf den Halbpositionen und Bittencourt auf der 10.
Ja, du weißt ja, wir sind ja beide große Grosso-Fans, aber bei mir ist das so ein Traumatrigger. Grosso auf der 6 ist für mich immer Spielzeit 19, 20, um ein Haar in der Relegation gerät. Wenn ich Grosso auf der 6 sehe, dann breche ich immer erstmal zitternd zusammen und kauere mich in Embryonalstellung unterm Couchtisch zusammen und fange an zu zittern.
Ja gut, er ist kein Pirlo.
Wir sind nicht müde geworden, das zu betonen im Laufe der letzten Monate. Ja, dass Grosso kein Pirlo ist und wir ihn trotzdem lieb haben. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich könnte mir das gut vorstellen. Ich wage allerdings zu bezweifeln, dass Kofeld das ernsthaft in Erwägung zieht, weil ich habe bei ihm nie das Gefühl gehabt, dass er in einer Situation, wo die Mannschaft irgendwie nicht aus dem letzten Loch pfeift, auf Grosso baut als echte Alternative im Konkurrenzkampf mit eigentlich fitten Spielern, die vermeintlich für diese Position besser geeignet sind, oder?
Na, mag sein, aber das dachte man bei Woltemade auch. Ja. Aber wer weiß, vielleicht bringt der Grosso auch in der Viererkette statt Moisander als Linksfuß. Wäre auch noch eine Überraschung. Aber gut. Ja.
Lange du willst Rede, es zumindest kurz, mal erwähnt haben.
Ja, ich wollte es zumindest mal ins Gespräch bringen. Ja. Sagen wir mal so. Denk, wie die anderen denken.
Können wir das noch durchspielen? Was sagst du als Trainer einer Mannschaft wie Hoffenheim, wenn sie zu einem Werder Bremen fährt, das auf dem Papier eigentlich komplett unterlegen ist, aber trotzdem mit 7 Punkten aus 4 Spielen in die Saison gestartet ist?
Alter, being Bruno Labbadia war schon schwer. Ja? Aber being Hoeneß, mein Freund, being Hoeneß. Nein, das ist ja ein netter Hoeneß. Ja, was würde ich denn sagen? Also ich denke, das hängt auch von dem Spiel, von dem Europa-League-Spiel ab. Ja? Mhm. Ohne Kramaric, ohne Hübner, es fehlen echte Säulen. Ich weiß gar nicht, ob da wir vielleicht ein Wiedersehen feiern, in Anführungszeichen, mit Belfodil.
Oh, ist der nicht komplett außen vor bei denen?
Bin ich nicht so sicher. Okay. Und Vogt. Mhm. Der, glaube ich, aber nicht spielt, ne? Mhm.
Bei, ja, mal gucken.
Bei Hoffenheim oder, naja, wenn er eine Chance kriegt, dann vermutlich in Bremen.
Ja.
Ja, was hat Hoffenheim für Optionen? Ich glaube, dass schon aufgrund der Belastung und aufgrund der Verletzungssorgen und des Ausfalls von Kramaric sie nicht offensiv pressen werden. Mhm. Sondern eher darauf setzen, dass sie uns auskontern können. Und das kann vermutlich so gut wie jede Mannschaft, ja, hätte das Potenzial, uns auszukontern.
Ich glaub's wieder nicht.
Sag ran.
Auch da würde ich dir leider wieder komplett widersprechen.
Leider? Sonst wär's ja langweilig. Ja.
Ich muss dir sagen, ich glaube auch, dass eine Mannschaft wie Hoffenheim mittlerweile ein Selbstvertrauen und ein Selbstverständnis hat, dass die sich auch nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der sportlichen Einschätzung ganz klar vor Werder sehen und dass die sagen, ey, die Mannschaften in den letzten Spielen, gegen die Werder gepunktet hat, die haben es einfach nur falsch gemacht, ja. Du musst das kleine Pflänzchen kaputt treten und das versuchen wir auch in Bremen wieder, zumal die großartige Kulisse im Weserstadion kein Faktor ist diesmal. Die Mannschaft ist noch nicht so sicher. So dass wir versuchen sollten, sie zu überrennen. Wobei, in der Tat, und da hast du recht, das kann ich schwer einschätzen, wie viel Einfluss eben die Personalmisere bei Hoffenheim hat. Das weiß ich einfach nicht genau, ob Hoeneß sagt, okay, das ist mir doch alles so unsicher, da will ich erstmal abwarten, wie sich das Spiel entwickelt und dann schauen. Aber ich bleib dabei. Als Trainer würde ich sagen, eine Mannschaft, die bislang so viel fußballerische Magerkost wie Werder Bremen angeboten hat, da würde ich erstmal in den ersten 30 Minuten versuchen, überrollen, klare Ansage machen, mit ein bisschen Spielglück 2-0 in Führung gehen und dann ganz in Ruhe gucken, wie sich die Bremer mit ihren limitierten Mitteln an unserer vielfüßigen Abwehr die Zähne ausbeißen.
Interessant. Ich fasse das mal zusammen, unsere Prognosen. Nein, doch.
Ja. Genau. Einfach um es spannend zu machen, werfe ich jetzt nochmal wieder ein Bier rein. Wenn du recht hast, geht das Bier auf mich diesmal.
Was tippst du denn?
Ich glaube, dass wir es verlieren. Ich sag 1-3.
So, So, dritter Strike, mein Freund.
Ja. Siegert, raus!
Okay, also dieser Zweckpessimismus hat genau. uns ja in Freiburg auch geholfen. Glaube ich nicht. Ich glaube, okay. Hoffenheim kommt von der Dramaturgie her mit ihrem Programm, mit ihren Verletzungssorgen, mit dieser ganzen Corona-Kacke ohne Kramaric, kommt für uns zur richtigen Zeit und ich sage, wir gewinnen 2-1.
Okay, dein Wort in Gottes Ohr. Du weißt, ich bin der Letzte, der sich beschwert, wenn es dann so kommt, wie du es sagst.
Naja gut, es hat ja jetzt das Spiel große Auswirkungen darauf, wie Staffel 3 weitergeht.
Ja, yeah. Was für ein schöner Cliffhanger für den Rest der Saison. Meine Lieben, das war Folge 21 des Forum-Podcasts Spiel, was du kannst. Mit einem Ausblick auf das Spiel am Sonntagabend gegen Hoffenheim. Nur als Disclaimer, wir haben diese Folge am Donnerstagabend aufgenommen. Alles, was danach sich an Entwicklung zeigt, hey, konnten wir nichts für in diesem Sinne. Wir hoffen, ihr kommt gut ins Wochenende. Wir hoffen, ihr habt ein schönes Spiel. Und wir hoffen, dass Werder am Montag mit 3 Punkten mehr auf dem Konto dasteht. Thomas, schön, dass du wieder dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Und ihr Lieben, wir hören uns bald. Alles, alles Gute.
Sehr gerne. Schönes Spiel.
Ciao, ciao.